Hallo, mein Name ist Elin Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass das Fühlen von Emotionen die Essenz unseres Lebens ist. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Schön, dass du zuhörst. Meine heutige Gästin heißt Gazelle. Gazelle ist eine der lustigsten Personen auf Instagram und TikTok. Sie bezeichnet sich als Trans-Vorzeige-Quoten-Ikonin und sagt, dass nichts mehr außer ihre eigene Hotness sie noch schocken könnte. Denn sie ist eine 35-jährige geschiedene Transfrau in ihrer zweiten Karriere. In Gazelles Arbeit klärt sie auf, ohne aufzuklären, sondern einfach nur, indem sie ist, wer sie ist, sich in ihrer Gänze zeigt und die Welt an ihrer Comedy teilhaben lässt. Mit Gazelle spreche ich über die Emotionen Angst, Belustigung und Zufriedenheit. Hallo Gazelle.
Hallo Elin.
Kapitel 1. Angst. Was war deine größte Angst, als du ein Kind warst?
Ich glaube Hunde.
Warum?
Also, ist wirklich wahr. Ich glaube, es gab auch einige ernsthaftere Ängste, auf die ich gerne gleich nochmal zurückkomme. Aber ich denke da so oft dran an dieses Thema Hunde, weil das auch so ein bisschen Sinnbild ist für meine Kindheit. Ich habe halt mit 11 von meinem älteren Bruder die PlayStation gekriegt. Und da habe ich Tomb Raider mit Lara Croft gespielt. Und da gab es halt diesen Moment immer, wo halt so Hundegebell kam. Und das war halt eine Gefahr für Lara Croft in diesem Spiel. Und dann habe ich immer Hundegebell mit Angst und mit, jetzt muss ich was machen und mit Schreck irgendwie verbunden. Und habe halt seither eigentlich bis vor kurzem heftigste Angst vor Hunden gehabt. Und das beschreibt aber meine Kindheit auch. Also ich würde sagen, ich habe viel zu viel gezockt, war viel zu viel an der PlayStation. Und dadurch haben sich, glaube ich, einige Dinge für mich entwickelt, die irgendwie auch noch, die ich bis heute noch in mir trage, würde ich sagen. Ja.
Und die anderen Ängste, auf die du eingehen wolltest?
Jetzt kommen wir zum ernsthaften Thema. Ich glaube, die größte Angst in meiner Kindheit oder in meiner Jugend auch war, dass wir nicht genug Geld haben. Also ich bin ja ein Arbeiterkind, wie man das so schön sagt. Mein Vater war oder ist Dachdecker, meine Mutter Putzfrau oder Reinigungskraft gewesen, hat bei anderen Menschen auf die Kinder aufgepasst und da sauber gemacht und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, wir haben nicht genug. Ich weiß nicht, ob es an sich vielen Kindern auch grundsätzlich so geht, dass man einfach nicht immer alles kriegt, was man haben möchte. Aber meine größte Angst war eigentlich, dass wir irgendwann so wenig Geld haben, dass wir nicht mehr in dieser Wohnung wohnen bleiben dürfen oder dass wir so wenig Geld haben, dass ich nicht mehr den Anschluss habe in der Schule oder sowas. Das war meine größte Angst. Und die hatte sich zum Teil auch bewahrheitet. Also zum Teil konnte ich nicht mehr zu Ausflügen oder sowas. Und ich hatte auch nicht die ganzen Sachen, die die Leute, die die anderen schon hatten. Wir hatten auch spät erst Internet und so. Da gab es keine Kohle für. Und ich hatte immer Angst, dass ich dann den Anschluss verliere. Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr dazugehöre, weil wir nicht das Geld hatten, um diesen Anschluss zu kriegen irgendwie.
Hattest du die Möglichkeit, diese Angst zu kommunizieren oder war das was, was du für dich behalten musstest?
Das habe ich eher für mich behalten. Also man muss auch sagen, meine Eltern haben sich auch die größte Mühe gegeben, mir alles zu bieten, was ich möchte. Also mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich dieses Playmobil-Traumschloss wollte, dieses Pinke, was es gab, für die Leute, die sich erinnern. Ich meine, das ist für mich jetzt schon inzwischen, glaube ich, 20 Jahre her. Da gab es so halt Playmobil-Figuren, die so große Röcke hatten, die man so dran geklickt hatte. Und dieses Traumschloss, das war für uns aber ein bisschen zu teuer. Und dann war ich Weihnachten ganz, ganz traurig, dass ich das nicht kriegen konnte und so weiter. Und dachte, wir sind arm und so. Dabei, obviously, gibt es halt da noch auch nochmal weitere Stufen. Aber ich dachte halt, wir haben einfach nichts und deswegen kriege ich das nicht. Und dann hatte mein Vater aber still und heimlich das so organisiert, dass wir das Traumschloss aus dem Schaufenster gekriegt haben. Mhm. Das war dann günstiger, weil das war dann schon ein bisschen verstaubt und die Sachen waren zusammengeklebt. Das mussten wir dann so ein bisschen auseinander machen. Mhm. Aber mein Vater hat es irgendwie geschafft, mir das trotzdem zu ermöglichen. Und so haben sie immer versucht, mir den Eindruck zu schaffen, dass ich alles haben kann, was ich möchte. Zumindest muss man einfach sagen.
Welche deiner Ängste hat dir im Leben die meisten Wege versperrt?
Was ich an dieser Frage jetzt herausfordernd finde, ist, dass da schwingt so ein bisschen so ein Ding mit von bereuen oder ich habe was nicht gemacht, was ich hätte machen können oder so. Daran glaube ich an sich nicht, aber diese Angst vor finanzieller Unsicherheit oder irgendwie kein Geld zu haben, hat mich halt dazu bewegt, einen Lebensweg zu gehen, der vernünftig war, aber nicht das, wofür mein Herz gebrannt hat. So. Also ich bin halt dann Managerin geworden und habe irgendwie 2 Jahre lang Teams von 10 Leuten geführt, damals noch als Mann im Anzug. weil ich dachte, ich brauche erstmal Geld und ich möchte dann irgendwann auch mehr verdienen, weil ich dachte, Geld ist das Allerwichtigste und habe halt irgendwie 10 Jahre lang nicht so wirklich das gelebt, was ich machen möchte, nämlich Comedy, Komikerin sein, Schauspielerin sein. Also ich wollte immer erst eine finanzielle Sicherheit haben, bevor ich das machen kann. Diese Angst, die war einfach irgendwie so drin aus der Kindheit, dass die mich davon abgehalten hat, bis jetzt vor kurzem den Schritt zu gehen, ich mache jetzt nur noch Comedy, ich mache jetzt nur noch Schauspiel, ich mache das, was mir am meisten eigentlich Energie gibt.
Musste die Angst vor dieser Armut erstmal schwinden, bevor du diesen Schritt gehen konntest?
Ja, ich habe erstmal einen festen 9-to-5-Job, überhaupt auf Teilzeit zu gehen. Ich sagte, wie es ist, das war ein Struggle, weil ich wusste eigentlich, ich komme auch mit einem gewissen Prozent weniger Gehalt super zurecht, aber es fühlte sich direkt nach Unsicherheit an. Und auch der Weg in die Selbstständigkeit, den habe ich erst gemacht, als ich wusste, okay, die Jahresmiete ist bezahlt und ich kann auch weiterhin die veganen Ersatzprodukte guten Gewissens kaufen, ohne irgendwie, dass ich das Gefühl habe, mein Geld ist direkt weg. Und es musste erst der Moment kommen, an dem ich das Gefühl hatte, ich komme jetzt finanziell super zurecht und kann mir kaufen, was ich möchte. Und damit meine ich, ich kann einfach in den Supermarkt gehen und das Produkt kaufen, worauf ich Lust habe, ohne zu gucken, wo ist es jetzt gerade im Angebot sozusagen. Und erst ab dem Moment gab es die Sicherheit dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich in dieses Risiko, in Anführungszeichen, Komikerin oder Schauspielerin zu sein, ja.
Wovor hast du heute Angst?
Ja, vor dieser Frage hatte ich Angst. Ich habe tatsächlich heute wahnsinnige Angst davor, allein zu sein. Also ich will jetzt nicht meine eigene Angst gaslighten, aber ich meine, ich bin in einer wundervollen Beziehung. Ich habe viele tolle Menschen um mich herum. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich diese tollen Beziehungen habe, wird die Angst größer, diese eben zu verlieren. Und dann habe ich Angst, ganz alleine zu sein. Also zum Beispiel, auch das kommt aus meiner Kindheit. Ne? Also ZuhörerInnen werden es merken, ich bin komplett gut durchtherapiert. Ich weiß genau, wer es kommt. Also früher als Kind war das so. Ich wollte immer ganz viel Freiheit und alleine sein. Und meine Eltern haben mir das auch ermöglicht. Ich hatte dann zum Beispiel, also wirklich, um das mal bildhaft klar zu machen, so das Zimmer außerhalb der Wohnung so ein bisschen. Ich konnte dann zum Klo gehen, ohne dass das jemand gemerkt hat und auch rausgehen, theoretisch. Ne? In mein Zimmer war so ein bisschen, du bist erst hinter meinem Zimmer in die Wohnung meiner Eltern gekommen, damals okay. Als jugendliche Person. Und das fand ich schön, aber das hat mich auch so ein bisschen zur Einsiedlerin gemacht. Ne? Ich bin so ein bisschen so, ich mache das dann alleine. Ich meine, ich habe ja dann auch alleine als erste in der Familie Abi gemacht, als erste studiert und so, die erste queere Person dann auch in der Familie, auch die erste Geschiedene bis up to today. Und jetzt habe ich Angst davor, dahin wieder zurückzufallen. Nachdem ich jetzt irgendwie so eine Community habe, der ich mich geöffnet habe und der ich gezeigt habe, wer ich bin, habe ich jetzt noch mehr Angst, wieder zurück zu müssen in dieses, ich mache alles alleine, weil das war eigentlich, also mit mehr Leuten macht mir das mehr Spaß, das Leben.
Wie gehst du mit dieser Angst um?
Wichtig sind, glaube ich, Reality-Checks. Also ich bin ja mit Jalou zusammen und wir machen dann so Reality-Checks. Ich sage dann zum Beispiel, Jalou, willst du immer noch mit mir zusammen sein? Ja, nein. Geht's uns gut zusammen? Und ich versuche ganz aktiv, Freundschaften zu pflegen, auch wenn es mir nicht immer leicht fällt. Also dazu kommt, dass ich auch, je älter ich werde, desto introvertierter werde ich so ein kleines bisschen. Nicht unbedingt, wenn ich auf Veranstaltungen bin, aber ich ziehe einfach die Couch und Netflix vor. Ich glaube, das ist aber auch eine Entwicklung, die relativ gängig ist. So geläufig, will vielen geläufig sein. Ich versuche aber so ein bisschen dagegen zu arbeiten und trotzdem noch Connection zu Leuten zu finden. Bin ich wirklich, ich sag's euch, wie es ist, bin ich nicht, ist nicht meine Stärke. Aber das ist das, was ich versuche. So Connection, so also ich finde, dir schreibe ich auch zu selten. Ich würde dich gerne öfter sehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich versuche einfach die Connection zu Leuten zu machen.
Bestimmt, weil ich einen Hund habe, ne?
Ohne Hund würde ich sofort jeden Tag vorbeikommen, genau.
Safe, ja. Safe. Ja. Kapitel 2. Belustigung. Gibt es eine Erinnerung in deinem Leben, die dich immer wieder zum Lachen bringt?
Also, ich muss schon sagen, also, okay, ich hole mal ein kleines bisschen aus, ja, also mein Papa ist so ein richtiger Wiederholungsgucker, ja, der guckt jetzt, Weihnachten ist das allerbeste Beispiel, Weihnachten schaut da Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, 3000 Mal, lacht immer an den gleichen Stellen, ne, und wir gucken auch immer alle Folgen von Loriot, so Weihnachten bei den Hoppenstedts und was auch sonst immer über die Feiertage kommt, ne, mit Evelyn Hamann und so weiter, die ganz alten Geschichten. Und mein Vater lacht immer an der gleichen Stelle. Aber irgendwie gibt mir das total Comfort. Ich liebe das, wenn du sowas guckst wie Weihnachten bei den Hoppenstedts von Loriot und du weißt, jetzt gleich kommt der eine Joke, über den du immer lachst. Und da lache ich dann auch gerne immer wieder drüber. Und das Schönste ist auch, das einmal im Jahr dann um die Feiertage herum dann auch immer wieder zu rezitieren innerhalb der Familie. Das ist das, was mir spontan einfällt. Da muss ich immer schmunzeln, ist immer witzig und hört auch nicht auf, witzig zu sein in 35 Jahren.
Welche Art von Humor ist die, die dir am meisten entspricht und dir auch am besten gefällt?
Natürlich extrem smarter, intelligenter Humor. Nee, Spaß, also ja, ernsthaft, aber auch. Also was ich mag, ist, wenn tatsächlich Humor eine gewisse Botschaft hat. Mhm. Ne? Also ich habe total Respekt davor zu diskutieren, was darf Humor, was darf Comedy, was darf Satire. Mhm. Auch ich habe vielleicht eine klare Haltung, aber trotzdem ist es eine Unterhaltung, die, glaube ich, auf jeden Fall differenziert betrachtet werden muss. Ich mag gerne Humor, der so ein bisschen so grundsätzlich eine gewisse Botschaft mitbringt zum Beispiel. Oder was ich auch mag, ist Humor, der liebevoll gestaltet ist. Mir fällt es eigentlich leichter zu sagen, worüber ich nicht lache. Also ich lache nicht über irgendwas, wo jemand, ich sag mal, nach unten tritt zum Beispiel. Mhm. Ne? Oder einfach unter der Gürtellinie oder sowas. Und Fartjokes ist auch not my thing. I'm sorry, wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Aber
Fart und Dickjokes?
No. Dickjokes, klar.
Ach so, okay.
Those are two different things. Yeah. Loriot ist das beste Beispiel. Loriot war immer so, der hat so ein bisschen, look at me quoting an old white man, it's okay. Loriot hat immer so ein bisschen, finde ich, auf die Gesellschaft oder auf die Menschen geguckt und das liebevoll satirisch dargestellt, finde ich. Die Protagonistinnen waren alle so ein bisschen so überzeichnet, aber trotzdem mochtest du die alle und waren alle irgendwie süß und du konntest dich an allen so ein bisschen wiederfinden. Und das ist auch so ein Humor, den ich gerne auch zum Beispiel in meiner Comedy auch zu übertragen versuche, ja.
Ich hatte letztens einen Moment mit dir, der mich überrascht hat. Du hast mir erzählt, dass jemand ein Reel gemacht hat. Und zwar hast du in einem Podcast über deine Pronomen gesprochen und darüber gesprochen, dass du die Pronomen they ausprobierst. Und dann hast du mir erzählt, dass jemand ein Reel gemacht hat, wo diese Person einen Joke darüber gemacht hat. Und du fandest das total lustig. Und das wiederum fand ich ultra witzig, weil ich aus meiner Perspektive wahrscheinlich nicht darüber gesprochen hätte. Warum kannst du darüber lachen?
Also woran ich glaube, bei Humor und bei Comedy, und wir zwei zum Beispiel haben darüber auch schon mal gesprochen, ist, dass, weißt du, es hat schon einen Grund, warum man so, das Hollywood-Klischee, wenn du eine Frau fragst, what do you want in a man? Sowas ist ja Männern wichtig. Humor, weißt du, der muss lustig sein, so, ne? Ist schon was dran.
Groß.
Lustig und groß. Ne, da ist schon was dran, weil ich glaube, dass Humor unsere Herzen öffnen kann. Mhm, ja. Und du kriegst eigentlich, also ich glaube daran, dass ein guter Weg, Botschaften rüberzubringen, ist über Humor. Und diese Person hat schon so ein bisschen dieses Thema Pronomen auf ein dünnes Eis gebracht. Mhm. So, natürlich möchte ich nicht, dass man sich grundsätzlich über so Pronomen und das Nutzen von Pronomen lustig macht. Ich bin schließlich trans. Das ist für mich eine Lebensrealität, die super fragil ist, für die ich sehr viel Diskriminierung erfahre. Mhm. Aber ich finde es trotzdem wichtig, über mich selbst da auch lachen zu können und auch das irgendwie humorvoll mit anderen teilen zu können. Mhm. Also wenn dadurch überhaupt mal die Leute hören, dass jemand andere Pronomen nutzt, ist es schon mal cute. Mhm. Und das Video war einfach auch ganz gut gemacht. Ich muss einfach sagen, das ist schon witzig. Das ist schon lustig. Muss ich einfach. Ich habe auch, weißt du, ich habe so, ne, trotzdem Respekt gegenüber Leuten, die einfach gute Sachen machen.
Warum ist es dir wichtig, andere Menschen zu belustigen?
Ja, wie gesagt, weil ich glaube, so kriege ich meine Botschaften gut an. Mhm. Ja, so kommt es an, was ich sagen will. Und es gab auch einen Moment in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, dass ich auch irgendwie so eine Tendenz zur Melancholie und Traurigkeit habe auch. Ich formuliere es jetzt mal vorsichtig so. Und dann habe ich das, glaube ich, in irgendeinem Film aufgeschnappt oder so, ne? Let's be honest, irgendeine Hollywood-Sache oder sowas. Und da ging es halt darum, dass du aber gerne eigentlich andere Menschen zum Lachen bringen möchtest, weil du ja selber auch gerne lachen möchtest, ne? Und selber gerne Freude haben möchtest. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte eigentlich gerne eine Person sein, in deren Umgebung sich die Menschen wohlfühlen und am besten sogar lachen. Und dann lache ich auch gerne mit und das macht mich auch glücklich. Mhm. Und das macht mich auch bis heute glücklich. Also ich habe jetzt am Wochenende ein Video gepostet, Deutsche beim Sonntagsspaziergang. Ja. Und das haben sehr viele Menschen gefühlt. Und dann freue ich mich auch darüber, dass wir das gemeinsam fühlen, dass wir irgendwie so dieses Thema Sonntagsspaziergang einfach gleicher Art fühlen und dass sich die Leute darüber freuen und darüber lachen, das macht mich total glücklich. Das macht mich, ich will sie nicht unbedingt in Hierarchie stellen, aber wenn ich so ein Aufklärungsvideo mache, freue ich mich auch, wenn das gut läuft. Aber wenn die Leute mich lustig finden, finde ich es noch schöner.
Kapitel 3. Zufriedenheit. Wo in deinem Körper fühlst du Zufriedenheit?
Ich würde sagen in der Brust. Ich will jetzt nicht sagen im Herzen, weil so gut kann ich das nicht lokalisieren. Aber es ist auf jeden Fall hier oben so ein Gefühl, dass ich kann durchatmen. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, ich müsste die Luft anhalten, weil etwas mich anspannt oder so. Oder ich müsste schnell atmen, weil mich etwas anstrengt. Sondern ich kann gut durchatmen. Vielleicht ist es in der Lunge. Meine Zufriedenheit ist in der Lunge. Du, würde ich sagen, jetzt, wenn ich spontan sagen muss.
Was tust du aktiv in deinem Leben, um zu deiner eigenen Zufriedenheit beizutragen?
Ja. Ich würde sagen, also was ich mir tatsächlich antrainiert habe, ist dieses Ding mit lebe im Moment, ne? Live in the moment, so, oder carpe diem oder was auch immer ihr sagt da draußen. Jedenfalls, ich versuche wirklich.
Kinder, schreibt doch mal in die DMs, in die Kommis, was ihr da draußen so sagt.
YOLO oder so. Ne? Was sagt man denn heute? Weiß ich auch nicht. Also live, love, love, weißt du? So. Und dazu gehört, also weißt du, ich finde es auch total legitim, wenn Leute sagen, sonntags ist mein Lieblingsfrühstück. Für mich ist jeden Tag Sonntagsfrühstück. Wenn ich Bock habe auf das geile Rührei, manchmal habe ich noch nicht Hunger morgens auf das Rührei. Dann warte ich, bis ich Hunger habe und mache mir dann das Rührei. Also weißt du, wie ich meine? Ich versuche einfach jeden Moment in meinem Leben zu hinterfragen und zu gucken, okay, was brauche ich jetzt gerade, das mich noch glücklicher macht? Darauf auch sehr zu hören und das versuchen, so gut einzulösen, wie es geht. Natürlich mit Respekt anderen Personen gegenüber. Na, ich wohne ja jetzt auch nicht alleine zum Beispiel. Also da ist so eine andere Person, die muss dann irgendwie aus dem Raum oder ich muss aus dem Raum. Aber es sind so Kleinigkeiten. Ich möchte zum Beispiel, dass das Frühstück in Ruhe ist, dass ich am Tisch sitze und in Ruhe mein veganes Rührei essen darf. So, ne, mit meinem Knäckebrot. Und ich wünsche mir auch eigentlich zum Beispiel, dass mein Beziehungsperson Jalou dabei sitzt, sofern möglich. Und das ist irgendwie was, was mir wichtig ist. Und in jedem Moment schaue ich dann, was wird mich jetzt noch glücklicher machen. Oder auch, wenn ich das merke, dass ich abends unzufrieden bin, dann überlege ich, okay, was will ich denn dann jetzt? Warum bist denn du jetzt so gereizt? Was brauchst du jetzt? Willst du jetzt stretchen oder was? Und sich auch nicht in dem Moment zu viel zu verbieten. Ne? Also ich achte halt auf vegane Ernährung, das ist halt so, das ist indiskutabel, aber ich versuche auch auf Schokolade zu verzichten, aber nicht in diesen Momenten. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin unzufrieden und ich hatte aber wirklich eine anstrengende Zeit, das war vielleicht mentally draining, also es fühlt sich so an, als wäre meine Mental Health angeschlagen oder auch physisch, dann esse ich halt diese Schokolade. Auch wenn der Zucker nicht gut für euch ist, liebe Kinder, in den Kommentaren, aber dann esse ich halt die Schokolade. Und das bringt mich dann, macht mich dann einfach zufriedener.
Wann warst du das letzte Mal komplett zufrieden? Und was waren die Gründe dafür?
Heute Morgen war ich komplett zufrieden. So, also da bin ich aufgestanden und habe den Tag ganz langsam angegangen. Jalou und ich haben noch eine Weile im Bett gelegen und gequatscht. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt und es war total angenehm. Und dann ist so ein bisschen die Zufriedenheit verflogen. Das vielleicht ist auch ein gutes Beispiel, weil ich mich dann so ein bisschen kränklich gefühlt habe. Ne? Ich weiß jetzt bis jetzt nicht, was ist wahrscheinlich das Wetter, aber es geht auch irgendwie schon seit Wochen, ist es irgendwie da. Und dann habe ich jetzt überlegt, okay, was macht's denn besser? Und dann zum Beispiel, bevor ich jetzt hier zu dir gekommen bin, war ich noch einen Kaffee trinken und habe einen Muffin gegessen, weil ich weiß, es macht mich immer glücklicher. Und jetzt bin ich auch direkt viel glücklicher und wieder zufriedener. Also das ist so ein bisschen heute Morgen, war ich schon sehr zufrieden, bin zufrieden aufgewacht. Dann kam das ein bisschen ins Wanken und habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und habe mir dann einfach diesen Kaffee gegönnt und mich da hingesetzt mit dem Muffin. Und jetzt bin ich wieder auf einem guten Level. Das war so der Vibe heute.
Danke, Gazelle.
Sehr gerne.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Sandra Pfeiffer, Samira Leitmann-Stetter und Lisa Minnig. Audio-Engineer David Hofmann. Musik Lucid. Schnitt Imad Super. Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.